Recherche?
Der war jetzt gut. Der.
Wir? Wer sind Sie eigentlich?
Was wollen Sie?
Warum sitzen Sie hier? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalltag. Wiener Lauf-Podcast, heute wieder mal aus dem Café Zartl, aus dem Salon der Magie. Ihr solltet sehen, wie es hier ausschaut. Das sind Bilder von Siegfried und Roy und anderen Zaubergrößen der Weltgeschichte. Aber wir reden heute nicht über das Zaubern, tun wir eigentlich nie, sondern der Egon Theiner und ich, sind die beiden mittelalten Herren, die hier als Gastgeber fungieren, reden mit Läufern und Läuferinnen. Und wer heute bei uns im Salon der Magie sitzt, das erzählt euch der Egon.
Viel erzählen werde ich nicht. Immerhin können wir schon sagen, dass Andreas Robin, der den Übernamen Rambo trägt, dazu können wir vielleicht dann auch eingehen im Laufe der nächsten Minuten, dass Andreas Robin sehr viele interessante Projekte gemacht hat, am Laufen hat, dass er auch eine interessante Geschichte zu erzählen hat, wie er zum Laufen gekommen ist. Ja, Andreas, super, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, grüß euch miteinander. Es freut mich sehr, dass ich die Ehre habe, bei euch bei diesem Podcast heute teilhaben darf.
Ich habe noch nicht mit vielen Menschen geredet, die einmal rund um Österreich gelaufen sind, um einmal ein Projekt von dir so auf den Tisch zu werfen. Du bist Extrem- und Ultraläufer, davon gibt es viele, aber du bist keiner, den man bei den Wettkämpfen so häufig sieht, sondern der eigene Projekte macht. Wenn du dich vorstellen solltest, Andi, was würdest du jemandem, der noch nie was von dir gehört hat, denn dann erzählen?
Ich würde dann sagen, grüß euch miteinander, ich bin der Andreas Rambo-Robin, bin trockener Alkoholiker, Ultrabergläufer und Abenteurer, weil für mich das Wort extrem, ganz ehrlich, nicht existiert. Ich sehe mich nicht als Extremsportler.
Okay, das ist ja schon der erste Haken oder Widerhaken. Extrem ist ja, sagen wir es, ein Modewort.
Ja, aber ich unterbreche dich jetzt. Mir hat der Reinhold Messner einmal in einem Interview gesagt, Extremsport ist das, wo du einen Schritt weiter gehst, als du es dir selbst am Tag davor noch zugetraut hättest.
Das ist eine ganz gute Bezeichnung.
Und dann bist du schon Extremsportler, ne?
Weil extrem ist eigentlich eine Definition, wo beginnt extrem. Wenn jemand keine 5 Kilometer noch jemals in sein Leben gelaufen ist, ist es für ihn schon extrem schwierig, diese 5 Kilometer zu bewältigen.
Mhm. Aber Egon, ich habe dich unterbrochen.
Na, ist ja Sinn und Zweck auch des Podcasts, dass es eine offene Plattform, Gesprächsbasis zwischen uns dreien ist. Was war extrem an deiner Österreich-Umrundung?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war das extrem Schwierigste eigentlich die ersten 32 Tage das Flachland zu bewältigen, weil ich mir das Flachland ganz anders vorgestellt habe. Ich habe geglaubt, ich kann da jeden Tag 50 bis 80 Kilometer laufen, habe da Straße, habe da Wege, beziehungsweise irgendwie so gut übersichtliches Gelände, und im Endeffekt bin ich dann eigentlich vor den Tatsachen gestanden, dass ich durch ein Dickicht durchwarten habe müssen, hohes Gras, kreuz und quer die Bäume irgendwo rumgelegen sind. Ich bin da ja ständig irgendwo vor Hürden gestanden, wo es wirklich schwierig war, und die Grenzbäche dazu. Also das war wirklich das Schwierigste. In die Berg habe ich mich dann eigentlich wohlgefühlt und habe eigentlich dort ordentlich Meter machen können.
Nur kurz umreißen wir mal das Projekt. Du bist rund um Österreich gelaufen, das war im Vorjahr. Rund um Österreich heißt auf der Staatsgrenze, also möglichst genau an der Linie, die dieses Schnitzel definiert, entlang. Wie viele Kilometer waren das? Wie viele Höhenmeter und vor allem, warum macht es jemand?
Das Warum ist schnell beantwortet. Das ist ein Traum, was ich mir da verwirklicht habe. Bei einem Trainingslauf vor 10, 11 Jahren, also mittlerweile sind es jetzt 12 Jahre circa, ist es mir aufgekommen, und Kilometertechnisch habe ich gehabt 3175 Kilometer mit 125.000 Höhenmeter.
In wie vielen Tagen?
72.
Ja, eh nur.
Wie kann man sich die Grenze, auf der du ja gelaufen bist, de facto vorstellen? Ist das ein GPS-Track auf der Uhr, nach der du läufst? Sind dort Grenzsteine, Markierungen? Ich stell mir die Grenze Österreichs oder die Grenze grundsätzlich von Ländern nicht so vor, dass da ein weißer Strich drumherum geht und sag, okay, auf der einen Seite bist du in Österreich, auf der anderen Seite in einem Nachbarland.
Es ist tatsächlich so eben, dass Grenzsteine festgelegt sind. Eigentlich, es gibt richtig viele davon. Das sind 30.000 Grenzsteine rund um Österreich.
Und du kennst sie alle?
Nein, das schaffe ich nicht. Aber es ist nicht so, ich habe wirklich Tausende fotografiert. Ich habe es nie abgezählt, wie viele. Wir haben es auch irrsinnig fasziniert, diese Grenzsteine. Teilweise sogar da im niederösterreichischen, oberösterreichischen Bereich, da tschechischen Bereich, da sind ja wirklich, da haben sie damals einen Steinmetz dort hingeschickt. Aus den Natursteinen haben sie Grenzsteine draus gemeißelt. Sehr faszinierend. Grundsätzlich kann man die Grenze selbst, kannst einfach nur die pure Natur im Endeffekt vorstellen. Also es ist komplett zugewachsen. Links und rechts schaut halt die Natur komplett gleich aus. Also die Natur macht in dem Fall keinen Unterschied oder es gibt da nichts anderes.
Wem gehört die Grenze? Hast du da auf deiner Runde Grundstückbesitzer getroffen oder bist du da durch Privatgrund oder ist die Grenze oder dieser Grenzstreifen, wie soll ich sagen, neutral?
Eigentlich ist es meiste neutral, aber es gibt, so wie du auch angesprochen hast, wirklich Grundstückbesitzer, die was direkt auf der Grenze wohnen, weil sie ja im Endeffekt die Grenze in gewisse Bereiche erst später mal festgelegt worden ist.
Und du bist durch den Garten von denen durchgelaufen, über einen Zaun gehabt oder gab es da nie irgend so etwas, dass du über Zäune klettern musstest?
Wohl. Bin ich ernsthaft wirklich drüber geklettert da und drin. Ich habe Gott sei Dank immer Glück gehabt. Außer einmal war wirklich, da bin ich einmal beim Garten durchgerannt und dann sind die wirklich in einer Feierlichkeit beim Grillen sind die dort gesessen und dann auf einmal stehe ich dort und ups, sorry, darf ich da bitte durchlaufen? Ich laufe da quasi die Grenze ab. Die haben sie halt momentan haben sie schon aufgeschreckt und der eine Mann hat sich dann ein bisschen aufgeregt darüber. Er war dann eigentlich sehr nett und hat mir dann geholfen und der ist dann mit mir den Garten quasi durchgegangen und hat mich durchglotzt. Und
hat geschaut, dass du wieder weg bist, ne?
Ja.
In welcher Gegend war denn das? Welches Bundesland?
Steiermark.
Wenn du sagst, Niederösterreich im Flachland, da kann man vermutlich relativ genau auf der Grenze laufen. In den Bergen, in den Alpen ist es dann doch nicht ganz so einfach.
Ja, ich habe im Endeffekt den grenznahen Wege ausgesucht. Also da habe ich jetzt grundsätzlich nicht von Gipfel zu Gipfel und da sind ja eigentlich teilweise wirklich richtig, richtig schwierige Kletterberge. Da habe ich in dem Sinn nicht. Also ich bin ja Ultra-Trailläufer und kein Ultra-Bergsteiger und vor allem das hätte ich dann in dieser Zeit nicht bewältigen können.
Geh mal ein, zwei, drei Schritte zurück. Wie hat deine läuferische Karriere begonnen? Weil das ist jetzt nicht eine Geschichte, bei der man dann, wie du auch selber ja gesagt hast schon vorher, das war ja ein Projekt, das du ja schon länger in dir getragen hast. Aber wie bist du zum Laufen gekommen? Wie ist deine sportliche Geschichte losgegangen?
Die Urgeschichte ist, dass ich seit 17 Jahren jetzt Trockenalkoholiker bin. Ich habe anfangs begonnen, eigentlich ein halbes Jahr später, nachdem dass ich aufgehört habe mit dem Alkohol, mit dem Fahrrad fahren. Dann ist mein Bruder ist aufmerksam worden auf mich. Der hat mich dann ein bisschen mit auf die Berge mit raufgenommen und so bin ich zum Geschmacken gekommen, dass ich dann auch im Winter dann irgendeine Lösung gesucht habe. Habe im Winter dann angefangen, im Flachen zu laufen als Übergangslösung, damit ich im Frühjahr dann wieder auf die Berge rauf habe können. Und so ist eigentlich dann 1:1 zusammengekommen. Im Jahr 2011 habe ich dann eigentlich mein erstes Projekt damals durchgezogen, dass ich achtmal auf das Brucker Rennfeld rauf und runter gelaufen bin in 24 Stunden. Das war ursprünglich eigentlich nur symbolisch gesehen der Abschluss von meinem vorigen Leben. Ich wollte eigentlich ein Otto-Normal-Sportler bleiben. Der Reiz
dann, das hat nicht funktioniert.
Der Kick war dann so extrem groß, wenn du so etwas Großes bewältigst, dass einfach der Reiz da war. Und deswegen im Endeffekt.
Du hast bei deiner Selbstvorstellung gesagt, trockener Alkoholiker, hast jetzt auch wiederholt, und hast gesagt, dein altes Leben abschließen mit diesem Projekt. Es gibt immer wieder Ultrasportler, ich sage jetzt nicht Extremsportler, die auch aus Alkoholismus, aus Suchtumfeld kommen. Zum Beispiel der Robbie Clement, der ja auch rund um die Welt gelaufen ist, der kommuniziert das ganz, ganz offen, dass irgendwie der Sport ihn sozusagen wie gerettet hat eigentlich. Bist du auch jemand, der sagt, der Sport ist die Rettung aus der Sucht gewesen?
Die Rettung aus der Sucht war hauptsächlich bei mir der Eigenwille. Ich habe es mit 26 Jahren schon das erste Mal versucht. Und zusätzlich, dank meines Vaters, habe ich es dann wirklich geschafft, rauszukommen. Bei mir ist es eher, der Sport ist nicht die Rettung, sondern eher die Rettung für das Leben. Mhm. Also für mich ist definitiv, Sport ist mein Leben und es lenkt mich einfach ab. Mhm. Momentan habe ich halt mehrere Situationen, wo ich Glück habe, dass mich mehrere Situationen mich ablenken. Sei es, ich bin jetzt ein Fahrradltechniker geworden, meine Frau, Gott sei Dank, trinkt keinen Alkohol. Das sind Gott sei Dank Situationen, wo ich eigentlich nicht mehr daran denke, dass ich zu einem Alkohol greifen möchte.
Was ist denn dein beruflicher Background? Wenn du sagst, du bist jetzt Fahrradltechniker, warst du immer Fahrradtechniker? Oder?
Also gelernt habe ich Stahlbauschlosser. Deswegen bin ich da leider ein bisschen zum Handkuss gekommen, dass halt in den damaligen schweren Betrieben, also so Metallbetriebe, da ist ja das gang und gäbe gewesen, dass du da Alkohol trinken hast dürfen, offiziell. Das hast du halt als junger Bursch halt gesehen und dann, ich habe halt leider so einen Hang auch dazu, dass ich halt gern züchtige Leute halt dazu komme. Und im Endeffekt, im Laufe der Jahre habe ich mich halt weiterentwickelt. Ich war sogar mal Kellner zwischendurch für ein paar Jahre. Dann und jetzt zum Schluss, eigentlich war ich bei der Firma Innofred als Servicetechniker auf der Bahn. War da zuständig für die Containerreparatur und solche Sachen. Und da hat sich nebenbei eigentlich entwickelt, dass ich mich interessiert habe für die Mountainbikes aus den 90er Jahren. Und habe jetzt da mittlerweile eine große Sammlung von ca. 100 Fahrradeln, also 100 Mountainbikes.
Alle vorbereitet?
Alle vorbereitet. Und die sind teilweise original aufgebaut oder teilweise wirklich mit eloxierten Teilen, also so Tuning im Endeffekt aufgebaut. Und das habe ich jetzt im Endeffekt, diesen Traum habe ich jetzt verwirklicht, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
Kannst du beschreiben, wie deine Sucht, der Alkohol, wie sich das niedergeschlagen hat, was da Tagesablauf war, wie kann man sich das vorstellen?
Naja, begonnen hat es eigentlich mit 13 Jahren, dass ich in regelmäßigen Abständen mir das Taschengeld mit Freunden geteilt habe und dann haben wir uns immer versteckt im Wald, dass wir halt dann schon Bier und Wein getrunken haben. Dann eben mit 15 Jahren dann in diese Stahlbauerschlosserlehre, quasi, wo ich dann wirklich täglich dann bei meinen Gesellen das gesehen habe, dann bin ich halt richtig reingeschlittert, wo ich wirklich dann jeden Tag ins Gasthaus saufen gegangen bin. Und dann halt ist es halt immer je nach finanziellen Mitteln. Und eigentlich die schlimmste Phase oder die schlimmste alkoholische Phase für mich ist das gewesen, wo ich zum Beispiel mit 25 Jahren dreimal am Tag schon einen Vollrausch gehabt habe. Im Endeffekt bin ich jeden Tag aufgewacht mit zittrige Hände, wo es halt dann wirklich nur mehr, also da habe ich echt nur mehr Weißwein pur getrunken und sonst nichts mehr. Und das, du bist im Endeffekt aufgewacht, hast weitergesoffen, bist irgendwann wieder eingeschlafen, vor lauter Volldampf und irgendwann bist du halt wieder aufgewacht und da waren wir zu dritt im Endeffekt und in so einem Grätzl war ich da drinnen und Gott sei Dank kann ich mich da wieder losreißen können. Das war eigentlich die schlimmste Zeit. Und dann, ich habe halt im Endeffekt, ich habe halt auch schwere Schulden gehabt. Der Kuckuck ist ständig bei mir ein- und aus marschiert. Herr Robin, hätte man wieder was Neues oder irgendwas? Also der Gerichtsvollzieher, muss ich dazu sagen, das war Kuckuck, weiß ja nicht jeder.
Wir wissen es noch, oder?
Ja.
Und Ich bin eben 3 bis 4 Mal kurz vor der Delogierung gestanden. Mhm. Kein Geld, die Zigaretten stummeln, teilweise wirklich vor der Straße schon aufgelaubt und solche Sachen. Kein Essen und nichts. Also es ist wirklich eine richtige schwierige Phase meines Lebens.
Hast du die da allein rausgezogen? Hast du Hilfe gehabt aus dieser, ja, auch aus dieser Sucht?
Die Hilfe schaut in dem Sinn so aus, dass ja eben, wie gesagt, vorhin schon, mein Vater ist auch ein schwerer Alkoholiker. Oder zumindest war er es. Jetzt ist er Gott sei Dank auch ein trockener Alkoholiker. Und der hat mir eines Tages erzählt, dass er seit 3 Monaten trocken ist, dass er zu einer Selbsthilfegruppe in Kapfenberg hingeht. Und ich war halt immer so ein Papabur. Also mein Vater war immer so ein bisschen ein Idol von mir. Und dann habe ich gesagt, wenn du das schaffst, dann schaffe ich das auch. Ich möchte da definitiv mitgehen. Bin dann den nächstgelegenen Mittwoch, bin ich mitgegangen dort um 18 Uhr. Und ich habe mich da eigentlich gleich unter den wohlgesinnten oder gleichgesinnten Menschen habe ich mich so wohlgefühlt, so muss ich sagen, Entschuldigung, dass ich von diesem Tag an die Motivation und den Willen gehabt habe, dass ich dem Alkohol und später auch die Zigaretten den Rücken zukehren habe können.
Provokant formuliert, aber auch das ist ja auch ein Muster, wie zum Beispiel ja die Kata Corbett in den USA auch ganz öffentlich kommuniziert. Ist Ultralaufen, ist Extremsport eine Sucht, die eine andere Sucht ersetzt?
Egon, da wirst du definitiv recht haben. Auch du bist Ultraläufer, vielleicht kannst du das ja auch beantworten. Aber es ist, ich kann da nur sagen, ich habe ja gute 3 Jahre habe ich nicht mehr laufen können, weil ich beim linken Knie Patellaspitzensyndrom gehabt habe, das ich ja 2019 operieren habe müssen. Leider Gottes. Und ich habe da anfangs hab ich wirklich schwierige Probleme gehabt, das zu, irgendwie zu verarbeiten, dass ich auf einmal nicht mehr laufen kann. Ich habe immer geglaubt, ah ja, die anderen, die trainieren alle falsch und die machen irgendwas falsch. Ich kann laufen von meiner Haustür raus, ich kann nach Amerika laufen, mir passiert nichts. Leider Gottes ist mir dann aber das passiert und deswegen würde ich das jetzt nicht mehr sagen, dass mir nichts passieren kann. Aber ich würde schon definitiv sagen, dass es sicher eine Sucht ist, aber ich sage immer so, es ist eine gesunde Sucht und für diese gesunde Sucht würde ich auch gern sterben. Also wenn ich rauchen oder Alkohol trinken, für das möchte ich ehrlich gesagt nicht sterben. Für das ist das Leben zu schön.
Ich mache wieder den einen Schritt zurück. Du sagst immer, du bist trockener Alkoholiker. Ich kenne auch andere Menschen, die alkoholkrank gewesen sind, die sagen Ex-Alkoholiker. Warum sagst du trockener Alkoholiker? Weil da bleibt ja, ich bin Alkoholiker, auch wenn das Adjektiv trockener dabei ist.
Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe das so ein bisschen gelernt. Ich gehe nach wie vor zu den anonymen Alkoholiker. Da ist es einfach so eine Bezeichnung. Für den Alkoholiker, der eine ist der flüssige Alkoholiker und der andere ist der trockene Alkoholiker, weil du bist als trockener Alkoholiker nie gefeit, dass du irgendwann gar vielleicht trotzdem wieder zurückkippst. Und da kann der kleinste Fehler kann passieren oder irgendeine Schwierigkeit kann auf dich zukommen, wo du sagst, shit, das mag jetzt nicht mehr stemmen. Gäbst mir Bier, weil ich brauche jetzt irgendeine Beruhigungstabletten. Ich schaffe es mental nicht mehr, dass ich mich ablenken kann. Und deswegen ist so eigentlich die Bezeichnung.
Was gibt dir denn den Halt, trocken zu bleiben? Ist der Sport, die Familie?
Das einmal definitiv. Also der Sport, die Familie, definitiv. Und aber auch bei mir ist es so extrem der Wille, einfach, dass ich diese schwierige Situation in meinem Leben definitiv nicht mehr erleben möchte, weil ich habe nichts gehabt im Endeffekt. Ich habe wirklich, also aus einer Wohnung habe ich nichts gehabt eigentlich, ich habe nichts besessen. Und ich habe natürlich, ich habe noch so vieles im Leben vor. 2026 steht wieder ein riesengroßes Projekt an, wo ich wirklich richtig groß aufzeigen möchte. Puh. Ja, und deswegen, ich würde da viel zu viel verlieren, das möchte ich einfach nicht hergeben.
Du hast ja, um bei Projekten zu bleiben, du hast ja auch ein sehr interessantes Projekt am Großglockner gehabt, einmal, zweimal. Kannst du darüber was erzählen?
ja, es war eigentlich für meine damaligen Zeit, im Jahr 2021 wäre das mein Abschlussprojekt gewesen, dass ich wollte 24 Stunden lang den Großglockner rauf und runter laufen, habe für mich damals festgesetzt gehabt, wie oft geht es aus, 4-mal ist super, 5-mal ist geil, geil wollte ich erreichen.
Oben ist klar, aber wo, wie weit runter?
Na, oben ist eigentlich auch nicht klar, weil viele glauben immer, ich bin die Straße raufgelaufen auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe oder wie die heißt. Ich bin eigentlich ja auf das Gipfelkreuz raufgelaufen und vom ursprünglichen Parkplatz unten, Karls am Großglockner, also von dem Glocknerhaus, wo eben die Bergsteiger wegmarschieren.
Vom Glocknerhaus oder vom Lucknerhaus?
Ah, Entschuldigung, genau. Danke, danke, danke. Lucknerhaus. Genau, das Glocknerhaus ist ja ganz woanders. Und dann jetzt nur zum Abschluss.
Also fünfmal wäre geil, hast du gesagt, und du wolltest geil.
Geil wollte ich erreichen. Beim Super habe ich im Endeffekt mitten in der Nacht habe ich gesagt, es ist mir zu gefährlich, ich schaffe das nicht mehr weiter, es geht nicht mehr. Habe dann bei circa 20 Stunden, habe ich dann eben das vierte Mal habe ich gesagt, okay, Ende. Ich habe dann einen Abschluss gemacht, medial präsent gemacht, ich war zufrieden. Fernsehen, alles habe ich gesagt, ich höre auf, den Ultraläufer-Rambo gibt es nicht mehr. Die Situation Corona ist dann im Herbst 21 noch einmal so extrem dahergekommen, dass mich das so extrem mental belastet hat, psychisch belastet hat, dass ich erneut wieder zum Trainieren begonnen habe. Dann habe ich meinen Bruder angerufen und habe gesagt, du Alex, es ist soweit, du warst jetzt da. Und er hat eigentlich schon einmal gewusst und er hat gewartet auf den Anruf. Wir fahren dann einmal raus, Karls am Großglockner sieht mich nochmal. Und weil ich gewusst habe, dass ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon 5-mal schaffen hätte können, habe ich gesagt, weißt du was, ich lege ein 6. drauf. Also ich möchte den Großglockner 6-mal rauf und runter laufen und das habe ich dann ja, im Jahr 2022 habe ich das geschafft.
Ich war einmal da oben und das hat mir schon gereicht von der Anstrengung her. Warum? Warum 6-mal auf den Glockner auf?
Warum fliegen Menschen in das Weltall? Oder warum besteigen Menschen den Mount Everest? Hinter jedem Abenteurer, Ultrabergläufer oder wie es ihr das gern bezeichnet, Extremsportler, steckt eine besondere Motivation, etwas zu erreichen. Und das ist einfach bei mir, etwas zu erreichen, was grundsätzlich noch viele andere noch nicht geschafft haben. Deswegen habe ich mir das. Das ist eine Intuition, das passiert bei mir im Bauchgefühl und dann möchte ich das Brennen einfach stillen.
Also es geht irgendwie um Alleinstellungsmerkmale.
Ja, ich würde so bezeichnen. Ich meine, ich grundsätzlich, du hast ja vorher angesprochen einmal ein bisschen, zwecks der Wettkämpfe und so. Ich bin ja früher Zeiten ja natürlich auch Wettkämpfe gelaufen. Ich war selbst in den Wettkämpfen eigentlich schon richtig stark unterwegs. Ich bin bei den vordersten Plätzen immer mitgelaufen. Auch Podestplätze habe ich auch gehabt. Ich muss aber ehrlich sagen, das war nie so der besondere Kick. Diese Wettkämpfe bin ich eigentlich immer meistens nur gelaufen, damit ich meine Projekte wirklich tatsächlich umsetzen kann, damit ich ordentlich für meine Projekte eigentlich hintrainiere und ja, das war einfach, das ist immer der Kick gewesen.
Wie finanziert man sowas eigentlich? Du bist eben keiner von den Leuten, die von irgendeinem großen Konzern mit Schuhen, Material und Geld beworfen werden, damit sie nichts anderes machen, als eine Umrundung Österreichs an der Staatsgrenze zu machen. Das ist ja mega Aufgabe, auch irgendwie das logistisch, finanziell, familiär auf die Beine zu stellen.
Ja, da hast du völlig recht. Es ist irrsinnig schwierig. Ich habe teilweise mit Sponsoren, Gott sei Dank, die was mich ein bisschen unterstützen. Oder immer wieder muss ich halt neue Gespräche damit führen, dass sie mich erneut wieder unterstützen. Voriges Jahr und auch heuer bei dem Donau-Projekt habe ich Unterstützung gehabt für ein Crowdfunding, wo mich halt quasi Freunde, Familie, Bekannte und so ein bisschen unterstützen haben können. Und ich bin halt nach wie vor immer auf der Suche auf neue Sponsoren, auch für das Jahr 2026. Das wird wieder oder vielleicht sogar noch viel, viel größer eigentlich als wie das Österreich-Projekt, auch finanziell. Und ja, da musst du halt suchen, hartnäckig und vielleicht durch den Podcast jetzt.
Das Donauprojekt, das hast du auch schon kurz angeschnitten. Das Donauprojekt, du bist einmal quer durch die Donau geschwommen, oder?
Ja, ich bin heuer gestartet von zu Hause weg am 28. April.
Das ist wo?
In Trofeiach, danke. Bis zum Ursprung im Schwarzwald, Donaueschingen, mit dem Rennrad, 3 Tage rausgefahren, bin dort losgelaufen.
Wie viele Kilometer waren das ungefähr?
620.
Okay, ja. Dann bist du in Donaueschingen losgelaufen. Ja, verzeih, genau. Ich unterbreche, aber hat ja nicht jeder die Geografie im Kopf. Ne?
Nein, ich bin da sehr dankbar. Ich bin dann die Donau dort abgelaufen, beziehungsweise ich bin leider Gottes nur bis Fischament gekommen, weil da bin ich das zweite Mal dann eigentlich läuferisch, das did not finish. Bin dann das zweite Mal nach Hause, war eigentlich kurz davor, dass ich es aufgib, weil ich habe eigentlich mit den Fußgelenken Murzprobleme gehabt. Und dann habe ich mich aber umentschieden, dass ich mir ein Gravelbike zugelegt habe. Ich habe mir eins gekauft und bin dann eigentlich die Donau fertig abgeradelt bis zum Ende, bis zum Schwarzen Meer. Und weil ich mir im Endeffekt noch ein bisschen Zeit rausfahren habe können, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt bist du schon so weit da unten, jetzt legst du noch eins drauf und fährst nach Bulgarien, Türkei, Griechenland, Albanien und die Küste von Italien dann rauf.
Ist das ein erfolgreiches Projekt, weil es ein geiles Abenteuer ist, oder bist du gescheitert, weil du das, was du dir vorgenommen hast, so nicht umgesetzt hast?
Nein, für mich ist das definitiv ein erfolgreiches Projekt, weil ich bin irrsinnig froh, dass das passiert ist, weil jetzt nächstes Jahr, im Jahr 2025, werde ich ein Fahrradrennen mitmachen, ein großes. Und das ist eben für das 2026er Projekt, ist das jetzt so richtig perfekt aufgekommen.
Also du tust jetzt zu viel ankündigen, ohne konkret zu werden. Jetzt, all das, was man viel eventuell noch von rauslassen kann, wäre schon interessant, weil ein großes Fahrradrennen, da fällt mir das Race Across America
Tour de France.
Tour de France, da hätten wir vielleicht schon die Ankündigung von dem einen oder anderen Profiteam gehört, dass jetzt der Andi bei Ihnen unterschrieben hat. Es gibt unsupported Radrennen durch Europa, die ja jetzt Strasser, Matzler und andere ja auch schon einmal gemacht haben. What is it?
Ja, da hast du schon richtig gut jetzt da hineingetroffen. Also mich reizt es, nachdem das ja wirklich jetzt da 5010 Kilometer jetzt dann von Fischament weg gefahren bin, reizt mir das Radfahren jetzt wirklich extrem wieder und nächstes Jahr möchte ich das Transkontinentalrace machen. Der Start ist von Belgien weg und das Ziel ist immer unterschiedlich. Also voriges Jahr war es in Bulgarien, dann hat es schon mal in Griechenland gegeben, Frankreich hat es schon mal gegeben. Jetzt startet es eigentlich sogar demnächst. Der Christoph Strasser ist ja jetzt wieder dabei. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr auch wieder mitfährt, weil es eben schon reizen. Aber jetzt nicht unbedingt mit ihm zu duellieren, da hätte ich absolut null Chancen dafür. Aber einfach in einem Wettkampf mit einem Christoph Strasser zu sein, das würde mich extrem taugen.
2026 verrätst du uns aber trotzdem nicht. Du weichst jetzt ganz geschickt aus. Also Kippstangen-Slalom, aber Slalom, ne?
Genau, weil das ist jetzt ein Projekt, das kann ich nicht mehr aussprechen, weil das wird, da brieche ich definitiv Rekorde bei dem Projekt. Das hat grundsätzlich noch nie jemand gemacht. Das ist wirklich was Großes und das ist richtig was Geiles. Also das ist.
Okay, aber du sagst
es nicht. Da würde ich einen richtigen fatalen Fehler machen, wenn ich das jetzt aussprechen würde.
Wir wollen nicht, dass du fatale Fehler machst, sondern.
Ja, wir raten halt einfach in die Gegend rein, so einen hundertfachen Ironman. Ja, laufen
doch,
kann er.
Das hat doch auch gerade jemand gemacht.
Da ist gerade dabei. Der Jonas Deichmann ist gerade dabei.
Okay, also das dann. Es muss irgendwas mit Radsport zu tun haben, irgendwas mit Laufen.
Keine Chance. Errätst du nicht, weil das ist mir selbst erst vorige Wochen ist das im Endeffekt, ist mir das untergekommen bei einem Trainingsfahrt. Es war schon fast, das Projekt ist schon fast existent gewesen, also es ist schon fast gestanden. Und dann ist mir noch was dazu eingefallen, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist es im Bauch, jetzt ist es da, jetzt brennt es so richtig.
2000 Kilometer auf dem Rad auf dem Mond.
Wir können es uns alles einfallen lassen. Vielleicht übernimmt es der Andi dann. Die Frage ist, Woher kommen diese Ideen?
Auch das kann ich dir leider...
Das poppt so auf in dir als Vision? Oder?
Wirklich, ja? Es ist Tatsache. Ich kann das... Das entsteht einfach. Das ist einfach... Deswegen sind, glaube ich, auch meine Projekte immer so geil, weil ich immer keine ernsthaften Gedanken darüber mache, was könnte ich machen. Das entsteht einfach. Bei irgendeiner Trainingsfahrt, natürlich funktioniert es immer nur beim Sport. Mhm. Wenn ich Auto fahre oder irgendwas, funktioniert das nie. Mhm. Oder beim Spazierengehen oder irgendwas, nie.
Was sagt denn deine Familie dazu?
Zum siebenfachen Großglockner zum Beispiel.
Siebenfachen Großglockner. Meine Frau, also ich hätte wirklich wollen, ein drittes Mal hinfahren, hätte wollen. Dann hat meine Frau zu mir gesagt, sag einmal, hast du überhaupt keinen Respekt mehr vor diesem Berg? Und sie hat mich Gott sei Dank wieder absprechen können von dieser Idee. Aber es wird kein siebenfacher Großglockner werden.
Nein, wir haben uns jetzt schon davon verabschiedet, rauszukriegen, was du 2026 machen möchtest. Mit dem Fahrrad auf den Großglockner rauf zum Beispiel, und zwar mit dem Rennrad. Aber der Punkt ist der, du hast mir bei deiner Österreich-Umrundung erzählt, dass du es eventuell ein zweites Mal machen würdest, wenn deine Frau mitkäme, beziehungsweise das Schlimmste war für dich, dass deine Familie nicht dabei war. Die haben dich zwar ab und zu unterwegs besucht. Solche Projekte sind ja auch einsame Geschichten in Wirklichkeit. Wie gehst du damit um, wo du doch immer wieder sagst, du bist ein Familienmensch und die Familie ist
ja
so wichtig?
Naja, nachdem, dass ich halt einen irrsinnigen Willen dazu habe, diese Projekte umzusetzen, kann man das schon so, schafft man das schon, halt, dass man das für diesen Zeitraum die Familie halt nicht dabei ist. Ich habe es halt schon immer gern, wenn sie mich dann besuchen kommen, wenn es halt, also so bei dem Österreich-Projekt war es ja recht gut, da haben sie immer dann an die Grenze herausfahren können, meine Frau, mein Bruder oder wie auch immer. Heuer war das halt wesentlich schwieriger. Da hast nach Bulgarien hat man keinen nachfahren können, einfach für einen Besuch oder für einen Kaffee. Gott sei Dank gibt es eben diese neue Technologie mit dem Handy, wo du halt Video telefonieren und solche Sachen kannst. Das beruhigt dann halt dann schon immer wieder sehr. Und ja, so schnell wie möglich halt das Projekt immer durchziehen, dann bist du umso schneller zu Hause.
Wie viel Egoismus steckt in solchen Projekten oder steckt grundsätzlich in der Ultraszene?
Lieber Egon, auch das könntest du, glaube ich, sehr gut beantworten. Ich sage einmal so,
vielleicht... Ja, wenn ich als Gast eingeladen bin, werde ich es auch beantworten. Aber du bist als Gast eingeladen.
Ich lade dich mal als Gast zu uns ein.
Genau, ja, so machen wir das.
Grundsätzlich ein schwerer Egoismus steckt da dahinter. Also bei mir ist... Ich gehe fast über Leichen, damit ich eigentlich diese Projekte wirklich durchziehen kann. Und ich möchte ja definitiv was erreichen und nicht nur unbedingt für mich alleine etwas zu erreichen, sondern ich möchte eigentlich für die Menschheit was erreichen. Ich stelle mir ja definitiv nicht hin, in der österreichischen oder europäischen, weltweiten Laufszene, dass ich der Beste, der Schnellste oder wie ich immer bin, sondern ich bin derjenige, der einfach nur zeigen möchte, dass man sein Leben sich ändern kann, dass man eben von dem Alkoholismus Abschied nehmen kann oder vom Rauchen oder von den Drogen. Das ist mir eigentlich die wichtigste Botschaft meiner Laufprojekte, damit man das grundsätzlich immer ein bisschen versteht. Und ich mache diese Projekte nicht für mich alleine. Und das ist einfach dieser Egoismus, bringe ich mit.
Wie erklärt man, ich sag's mal, Kindern, Jugendlichen, dass Sport oder Projekte, die man sich in den Kopf setzt, auch ein gutes Immunisieren gegen Suchtkrankheiten, gegen Alkoholismus, gegen Ähnliches sein können?
Wie vermittelt man das? Im Endeffekt, wir wissen alle, so wie bei den Vorträgen oder wie ich immer, oder wenn man das so präsentiert, so wie ich, wissen wir alle, dass man eigentlich immer nur prozentuell, sage ich mal, 5 oder 10% fängt damit. Aber die sind es wert, weil die bringen es ja eigentlich wieder an ernere Freunde weiter. Und ich sage immer so, geht's raus, genießt die Natur. Ihr werdet sehen, nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, fünften Mal wirst du in dir etwas spüren, wo du sagst, Wautl, das ist geil, das ist wesentlich geiler eigentlich, als wir am Abend irgendwo in einer Kneipe zu sitzen mit 5 anderen Kumpels und sie eigentlich sinnlos betrinken und am nächsten Tag wachst du auf mit einem, ja, einem depperten Schädel, sage ich mal, und der Tag am nächsten Tag ist kaputt oder auch der übernächste Tag, und das ist einfach, was ich weitergeben kann.
Das heißt, du hältst Vorträge, du gehst an Schulen, du gehst irgendwie in Betriebe oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich bin gerade jetzt am Aufbauen. Ich habe begonnen mit Schulen in Vorträge zu halten, Abendvorträge zu halten. Mhm. Firmen sind bis jetzt leider Gottes noch nicht aufgesprungen. Hoffe, dass das auch demnächst irgendwann einmal starten kann damit. Mhm. Ich sage immer so, das Thema mit dem Alkohol und Vorträge ist halt teilweise auch noch sehr schwierig, weil es halt die Menschheit, der Mainstream, irgendwie halt nicht hören möchte. Deswegen bin ich halt nicht wirklich immer so herzlichst aufgenommen für das.
Das ist eine unbequeme Botschaft, oder?
Ja, leider Gottes.
Du, ich will zumindest eine Klammer aufmachen. Welche Geschichte steckt hinter deinem Übernahmen Rambo?
Das ist in meinem Lehrbetrieb damals, wie ich da 15 Jahre war, bei der Firma Lehnert, wo ich da gelernt habe. Eines Tages haben da die Gesellen angefangen, mich Rambo zu nennen. Mir ist es eigentlich nie verraten worden, warum. Die Gesellen sind auch in diese Stammkneipe reingegangen, wo ich hingegangen bin. Mir war der Name eigentlich schwerstens unangenehm am Anfang. Mittlerweile stelle ich mich nur mehr als Rambo vor, weil mich kennt ja jeder nur mit Rambo. Also wenn du zu mir sagst, Andreas, du sprichst über den Andreas Robin, kennt mich eigentlich keiner. Wenn du aber sagst, ah, der Rambo, der ist da und das gelaufen, dann kennt mich jeder. Und mittlerweile, also der Kellner damals in der Stammkneipe, den hat das so gefallen, der hat das eigentlich mehr oder weniger vertrieben.
Also du hast kein großes Messer spazieren getragen oder bist durch den Wald gehirscht und hast irgendwie einen Sheriff gejagt oder so.
Naja, das habe ich alles nicht gemacht. Und du hast halt die Bar nicht zerlegt, wenn der Kellner...
Ich bin schon ein schwerer Heißläufer gewesen. Frühjahrszeiten, wie ich richtig angesoffen war, ist das sehr oft passiert. Und ich habe auch teilweise wirklich in der Arbeit oder wie ich immer, oder auch im Privaten, habe ich alles, was ich in den Händen gehabt habe, rumgeschmissen, wenn ich wirklich richtig zornig war. Vielleicht habe ich durch das den Namen bekommen in der Firma. Also da habe ich einen Hammer rumgeschmissen oder eine Kette oder ist egal, was ich gerade in der Hand habe.
Wir kommen deinem Messer schon näher.
Das
sagen wir jetzt immer weit weg.
Es war dann teilweise, Gott sei Dank habe ich nie jemanden erschlagen oder irgendwas. Es ist Gott sei Dank nie was passiert, aber die Trümmer sind wirklich oft aus Zorn wirklich geflogen.
Was bringt dich heute in Rage?
Am meisten eigentlich der Straßenverkehr. Sonst bin ich eigentlich ein sehr ruhiger, gelassener Mensch wirklich geworden. Ich nehme auch immer den Gelassenheitsspruch mir vor.
Der Gelassenheitsspruch, hast du einen Gelassenheitsspruch? Du hast gesagt, du nimmst einen
Gelassenheitsspruch. Gott gebe mir die Gelassenheit und bla 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 weiter. Also ich mag den jetzt nicht unbedingt aufsprechen.
Ja. Bist du ein religiöser Mensch?
Absolut nicht. Aber das ist halt, den habe ich gelernt, eben bei den anonymen Alkoholikern. Mhm. Habe den ursprünglich nie angewendet, aber jetzt seit einem guten halben, dreiviertel Jahr für gewisse Situationen wende ich den jetzt an und ich muss ehrlich sagen, der funktioniert wirklich gut. Natürlich kommt auch das Alter dazu, ne? Weißt du, es wird halt schon langsam auf dem Kopf am Schütter.
Na, du hast die Kappe vorher abgenommen, da war ich eh dankbar dafür, weil ich kenne das immer Fotos von dir mit Kappe und jetzt, da sind durchaus noch Haare drauf, in relevanter Menge im Vergleich zu mir. Das Alter. Wir schauen, dass dieser Podcast immer so in etwa die Dauer hat, wo ein Durchschnittsmensch ihn beim Laufen sich anhören könnte. Das sind so 40 bis 50 Minuten und das haben wir jetzt eigentlich auch schon erreicht und deswegen komme ich jetzt auch schon zur letzten Frage, die aber dem Egon gehört, traditionell.
Traditionell, Rambo. Der Podcast nennt sich Laufalter und wir möchten gerne von dir wissen, was verbindest du mit dem Begriff Laufalter?
Laufalter. Geh einfach aus, geh laufen.
Lieber Rambo, ich bedanke mich dafür, dass du den Weg hierher ins Café Zartl in Wien gefunden hast. Egon, danke, dass du wieder Zeit gefunden hast, auch mit mir hier zu plaudern. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart bei Laufalter und würde mich freuen, wenn wir uns einmal wiederhören. Danke, Servus und Baba.